Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Folge vom German Testing Day 2025 mit dabei. Diesmal gab es ein Treffen der besonderen Art, nämlich Richard meets Richard. Ich habe mich mit Richard Hörig über risikobasiertes Testen unterhalten. Er erzählt uns von einem Konzept, wie man über verschiedene Perspektiven auf das Thema Risiko im Testen schauen kann. Sehr spannend, um seine Testabläufe und Testfälle zu optimieren. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Und wenn euch der Podcast gefällt und ihr Spaß dran habt, dann freue ich mich natürlich über jedes Like auf YouTube und um gute Bewertungen bei Apple und Spotify, damit der Podcast noch mehr interessierte Tester und Entwickler und Testmanager und Projektleiter und Usability-Experten und Business-Analysten und so weiter auch erreichen kann. Ich danke euch schön. Viel Spaß. Hallo Richard, schön, dass du da bist.
Hallo Richie, schön, dass ich bei dir im Podcast sein darf.
Ja, es ist schön, dass wir jetzt mal hier Richard meets Richard haben. Ja. Sehr, sehr schön. Könntest du mich jetzt auch interviewen zu dem Thema?
Ne? Mal einfach mal sehen, Richard, wie so deine Knowledge da platziert
Genau. Ja, freut mich total, dass du da bist. German Testing Day hier in Frankfurt, Tag 2. Es läuft so gegen die Mittagspause jetzt da. Und ich habe so die Abstracts mir durchgelesen im Vorfeld mal ein bisschen so geschaut, wer spricht denn da so über welches Thema. Und bei dir bin ich hängen geblieben, bei da stand risikobasiertes Testen.
Ja.
Und das ist immer was, wo ich, wenn ich bei meinen Kunden dann oft in Tränen ausbreche, weil das ist so wichtig und sie machen es nicht richtig oder sagen sie machen es und machen es nicht. Und da muss man dann immer nachfassen, was heißt denn eigentlich Risiko und wie ist das Ganze so. Also es ist immer so ein bisschen Stiefel, aber es ist so ein wichtiger Hebel, weil Testen ja einfach auch Risikominimierung ist. Und deswegen finde ich es super, sich mit dem Thema auch zu beschäftigen.
Ich finde es ganz witzig, weil meine Erfahrung damit ist auch häufig, dass risikobasiertes Testen jetzt nicht vordergründig eine Rolle spielt oder nicht gesagt wird, aber dass es trotzdem intuitiv angewandt wird. Also, dass man im Projekt trotzdem sagt, okay, welche Testfälle sind jetzt für das Release wirklich relevant, die man damit reinnimmt, aber man hat dafür keine Risikometrik oder Skala, die man verwendet, um diese Entscheidung zu treffen. Das ist halt häufig ein Bauchgefühl. Und deswegen haben wir uns damit beschäftigt, um das ein bisschen datengestützter machen zu können.
Ja, schön. Aber legen wir da mal auch ein bisschen den Fokus drauf. Du hast es ja genannt, multidimensionales risikobasiertes Testen. Das klingt so ein bisschen nach Star Trek.
Ja.
Finde ich gut, aber was hat es denn da auf sich?
Ja, ist natürlich ein sehr reißerischer Titel. Multidimensional, mehrschichtig, das sind so die Begriffe, die wir da häufig auch mal synonym verwenden. Es geht darum, dass wir bei MGM ein Ebenenmodell für die Risikoanalyse entwickelt haben, weil wir der Meinung sind oder weil wir häufig gemerkt haben, wenn man so Risiken definiert, dann ist das häufig quasi eindimensional. Man sagt, das Risiko ist jetzt hoch, mittel, gering aus vielleicht den und den Gründen. Aber das ist in einer komplexen Welt, wird das so der Realität häufig gar nicht so gerecht. Deswegen haben wir uns gedacht, wir können das ja aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Also was ist so die fachliche Logik? Was sagt der Fachbereich zu einer Risikoanalyse? Aber was sagt uns zum Beispiel auch die Testhistorie, also die vergangenen Ergebnisse darüber, wie man Risiken einschätzen kann? Was ist beim Release gerade besonders wichtig? Was kann man dafür heranziehen und so weiter, um dann halt aus verschiedenen Ebenen dediziert Risiken zu betrachten und das dann in der Gesamtanalyse zu aggregieren, um dann einen Risikoscore zu bekommen, der dann aussagekräftig ist, wie für einen Testfall das Risiko tatsächlich dann verteilt ist.
Ah ja, okay. Also es macht ja schon mal ein bisschen konkreter, finde ich, weil häufig ist es ja so, wie du sagst, das ist dann irgendwie so ein global galaktisches Hochmittel niedrig. Und wenn man dann so die Risikotabelle sich anschaut, auch sehr abstrakt irgendwie von den einzelnen Risiken, die da identifiziert werden. Ne? Wie geht ihr denn daran mit denen, dass ihr diese Perspektiven auch aufmacht?
Wir haben dafür verschiedene Mechanismen oder Algorithmen entwickelt. Natürlich kann man das bei uns auch manuell machen, insbesondere wenn man am Anfang von einem Projekt steht und wenig Daten zur Verfügung hat, ist es trotzdem meistens eine gute Sache, so auf die Erfahrung und das Bauchgefühl der jeweiligen Stakeholder zu hören, also der Entwickler, der Architekten, der Tester und so weiter. Aber genau diese Algorithmen stehen in so einem Modell im Vordergrund, also dass wir die Komplexität eines Testfalls bewerten können, wie das im Projekt verteilt ist, wie ein einzelner Testfall dann halt auch von der Komplexität aussieht, ob da gewisse Schlüsselwörter vorkommen, die dann mit einer Auswirkung assoziiert werden. Und halt, wenn man sich zum Beispiel die vergangenen Ausführungen von Testfällen anschaut, wie ist so die Fehlschlagsrate, was sind da für Fehlertickets aus entstanden, was haben die für Prioritäten, die dann natürlich auch eine Aussage dafür liefern, wie wichtig ein Testfall ist oder wie ist die Verlinkung mit Anforderungstickets, die jetzt in einem Release eine Rolle spielen, wie ist da die Priorität, welche Testfälle sind damit verwandt, wie kann man die dann für Regressionstests heranziehen, also dass man alle diese Daten quasi bündelt und dediziert in diesen Ebenen auswertet, um dann eine Risikoauswertung, ein Risikoscore
ja, zu bekommen. Mhm. Ja. Das heißt, es kommt am Schluss ein Wert dann raus pro Testfall oder wie kann ich mir
genau,
das vorstellen?
Genau, also pro Testfall und pro Risikoebene ermitteln wir dann einen Wert und diese Werte werden dann für alle Ebenen bei einem Testfall im Endeffekt aggregiert, um ein Gesamtrisiko zu erhalten.
Und wie sieht da die Skala aus? Was für eine Range ist es da? Ist
ja. Wir hatten zuerst einen Ansatz gewählt, dass wir das relativ grob eingeteilt haben, einfach in gering, mittel, hohes Risiko, man kennt's, haben dann aber festgestellt, dass das uns eigentlich nicht ausreicht, dass das zu wenig Nuance bietet, nicht wirklich flexibel ist. Deswegen haben wir da jetzt ein numerisches System entwickelt und das basiert auf den Fibonacci-Zahlen. Die kennt man vielleicht noch aus dem Matheunterricht.
Ja, und vom Planning-Poker.
Ja, genau, da kommen sie auch vor, genau. Stimmt, ja, in der Softwareentwicklung kommen die auch hier und damals für Schätzungen zum Einsatz. Und die haben das tolle Prinzip, dass die von alleine im Prinzip exponentiell wachsen. Das heißt, wir haben uns die Fibonacci-Zahlen von 1 bis 10, also das sind dann 1, 2, 3, 5 und 8, genommen, um geringe Risiken zu bewerten. Man sieht auch, da hat man dann schon eine gewisse Nuance, die man geben kann. Für die zweistelligen Fibonacci-Zahlen dann für das mittlere Risiko und die dreistelligen dann für ein hohes Risiko. Und das hat den schönen Effekt, wenn ich dann den Mittelwert bilde über verschiedene Ebenen hinweg, dass so ein hohes Risiko natürlich viel mehr dazu beiträgt, wie dann der Gesamtrisikowert aussieht. Wenn ich da einen Wert von zum Beispiel 610 habe, müsste eine der Fibonacci-Zahlen sein, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Genau, dann gleicht er natürlich aus, wenn auf anderen Ebenen eher ein niedriges Risiko von 5 oder 8 vorherrscht, dass man trotzdem am Ende dann noch eine sehr hohe Zahl hat, die das halt inhärent mit einbezieht. Und wir finden das System sehr elegant. Das funktioniert ganz gut und das wird unseren Anforderungen auch entsprechend gerecht.
Ja, jetzt hängt ja ein starker Punkt ja davon ab, die Daten zu haben. Ne? Also das muss man ja irgendwo, du sagst vorher, diese Verknüpfung zu den Anforderungen und zu vorherigen Testläufen. Ja. Ne? Jetzt hat man ja oft so ein Chaos da, also nicht ein Tool, wo das alles so sauber drinnen ist. Ne? Wo holt ihr euch denn die Sachen dann alle her?
Also bei uns ist es tatsächlich so, dass es in unserem Tool alles drin ist, zumindest im Idealfall. Also für die Projekte, die ihre Dokumentation halbwegs im Griff haben, ist das eigentlich Standard bei uns, dass wir die Anforderungen verlinken und dass wir die Fehlertickets verlinken. Das ist für unsere Leute eigentlich mit keinem Mehraufwand verbunden. Das kommt bei uns im Testmanagement-Tool alles zusammen. Da sieht man die Fehlertickets, da sieht man die vorangegangenen Testläufe und so weiter. Und die Daten sind natürlich im Backend alle verfügbar, sodass das Tool dann automatisch diese Risikowerte berechnen kann, ohne dass man da als Nutzer mit extra Dokumentation aufgehalten wird. Weil unser Ansatz ist ja, dass wir die Daten, die sowieso schon da sein sollten, die sowieso da sind, nutzen, ohne dass wir den Nutzer mit zusätzlichem Aufwand überfordern. Diese Risikoanalyse soll den Nutzer nicht mit mehr Aufwand beladen, sondern einen wirklichen Mehrwert bieten.
Wenn jetzt, also jetzt kann ich mir in der Praxis ja so vorstellen, wenn dann die Daten da so drinnen sind, dass man vielleicht dann doch persönlich aus irgendeiner Sicht von Projektleiter oder sonst irgendwas dann noch eine andere Sicht hat oder sagen wir mal schon noch eine manuelle Sicht aufs Risiko hat, unter Anführungszeichen. Wie könnt ihr das auch mit aufnehmen dann?
Ja, Das kommt natürlich vor und kein System ist perfekt. Mhm. Deswegen haben wir auch die Möglichkeit, das quasi manuell zu überschreiben, dass man dann sagen kann, okay, die Analyse vom System ist schön und gut, aber ich sehe das schon noch mal ein bisschen anders. Dann kann ich quasi sagen, bitte für diesen Testfall nicht automatisch berechnen. Ich möchte hier selber vorgeben, wie ich das Risiko einschätze oder wie ich die gewissen Parameter, die dann zu den Risiken führen, einschätze, sodass man das auch mit einbeziehen kann.
Ja. Mhm. Jetzt ist ja die Risikobewertung das eine. Ne? Ihr habt, also es kommen dann ja noch Testfälle raus, die quasi einen Risikowert haben, einen aggregierten. Und was dann damit? Wie geht es dann weiter?
Also zunächst ist es natürlich auch eine gute Übersicht zu haben. Besonders Manager mögen das ganz gerne, wenn man so sehen kann, wie ist denn so die Risikoverteilung im Projekt. Aber auch für die Tester dann an sich, wenn sie ein Testlauf zusammenstellen oder wenn sie auch dann im Testlauf sind, kann man das risikobasiert machen. Das heißt, ich kann zum Beispiel vorher einen Cut-off setzen. Ich sage jetzt nur die Testfälle, die einen gewissen Risikowert haben, sollen auch im Testlauf aufgenommen werden. Alles andere ist uns jetzt erstmal egal. Und im Testrun selber kann man dann auch anhand des Risikos testen, dass man das einfach anhand des Wertes sortiert, sodass man, wenn man dann im Prinzip von oben nach unten die Liste durchgeht zum Testen, immer den Testfall mit dem höchsten Risiko vor der Nase sitzen hat, um dann auch sagen zu können, am Ende, wenn vielleicht doch mal die Zeit dann ausläuft und man schnell ausliefern muss, die Testfälle, die am Ende runtergefallen sind, sind halt diejenigen, die relativ wenig nicht Risiko abdecken und das ist dann halt auch weniger schlimm, wenn die dann mal hinten runterfallen.
Wie geht ihr denn also mit so der Granularität der Testfälle um? Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn da jetzt so ein Testfall ist, der dann jetzt den Business Case durchtestet von vorne bis hinten und sehr mächtig ist, dass der ja auch per se ein sehr hohes Risiko haben wird, weil der irgendwie da 1000 Anforderungen beinhaltet, ne, ja, ganz oft durchgelaufen ist, schon sehr, sehr instabil zum Teil war. Also wie handhabt ihr diese Granularität? Weil es gibt ja andere Testfälle, die sind sehr klein und die sind vielleicht dann einfach schon per Definition, haben die irgendwie wenig Risiko.
Ja, genau. Deswegen spielt die Komplexität da bei uns schon eine Rolle in der Risikobewertung. Also wenn man die Ebene der fachlichen Logik zum Beispiel zieht in Betracht, wenn man risikobasiertes Testen mal gemacht hat, dann kennt man das wahrscheinlich, die Eintrittswahrscheinlichkeit von dem Fehler und die potenzielle Auswirkung, die ein Fehler dann auf das System hätte. Und für die Eintrittswahrscheinlichkeit ist einer der Faktoren halt die Testfallkomplexität, wo sich das System anschaut, wie umfangreich sind die Vorbedingungen, wie viele Testschritte sind enthalten und das dann im Projekt auch ins Verhältnis setzt mit den anderen Testfällen. Also wenn ich jetzt nur Testfälle habe, die solche riesigen Klopper sind, dann ist das natürlich weniger aussagekräftig. Und dann muss auch diese Verteilung im Projekt mit berücksichtigt werden. Aber wenn das halt schon regelmäßiger verteilt ist, also ich habe Testfälle, die ganz klein sind, die schnell ausgeführt worden sind und Testfälle, die aber wirklich mal 60 Schritte oder sowas haben können, was bei uns durchaus mal vorkommt, dann werden die natürlich als Komplexität höher bewertet und haben deswegen auch eine höhere Eintrittswahrscheinlichkeit für einen Fehler. Ist ja auch ganz logisch, je mehr ich im System mache, desto mehr Stellen komme ich vorbei, die potenziell auch mal schief gehen könnten. Und das wird dann halt auch in Betracht gezogen und die Eintrittswahrscheinlichkeit entsprechend dann hoch angesetzt.
Sieht ihr das System auch vor, generell, dass ich eine gewisse Gewichtung auch hinterlegen kann? Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht auch in Branchen oder Projekten einfach auch unterschiedlich ist, wie man so diese verschiedenen Perspektiven gewichtet. Ja. Der eine sagt, ja, die Komplexität ist für mich ganz, das darf nicht zu komplex werden, ich möchte das wichtiger haben. Der andere sagt, na, für mich ist, ich weiß nicht, irgendwie die Fachlichkeit da das Thema. Ist das quasi abbildbar?
Momentan leider noch nicht.
Habe ich gerade einen Feature-Request gemacht.
Ja, da sind wir auch schon selber drauf gekommen. Eben um halt die Flexibilität für Projekte zu geben. Natürlich, wie du gesagt hast, das ist immer unterschiedlich. Man hat immer unterschiedliche Gewichtungen, je nachdem, was einem gerade auch in entsprechenden Phase im Software-Zyklus da wichtig ist. Deswegen liegt das bei uns leider noch im Backlog, weil anderes wichtiger war. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, dem wir uns widmen wollen.
Ja. Wenn wir jetzt nochmal so schauen, es ist, jetzt haben wir, hat ja nicht jeder euer Tool, auch ja, wenn das
natürlich
für
nicht.
Euch, da wäre natürlich schön, wenn das jeder hätte, aber kannst du mal vielleicht nochmal so einfach die wichtigsten Kategorien auch nochmal mitgeben, also weil dann hat vielleicht jeder nochmal so eine Idee, wo man sagen kann, okay, ja. Wenn ich das jetzt selber bei mir in Excel mache, dann nehme ich mir mal die Kategorien her und bewerte und fange mal einfach an damit, dass man ein bisschen so diese Multidimensionalität aufzubauen.
Genau, also die fünf Ebenen, die bei uns im Konzept vertreten sind, das sind die fachliche Logik, die ich schon angesprochen habe, und die Testhistorie, der Release-Umfang. Die Testerzuweisung spielt bei uns auch eine Rolle, also je nachdem, wer einen Testfall ausführt, wie viel Know-how dahinter steht, wie vielleicht auch die zeitliche Verfügbarkeit ist. Wenn man in mehreren Projekten gleichzeitig unterwegs ist, dann ist das auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Und die Code-Änderung, also dass wir da nochmal ein gezieltes Augenmerk darauf legen, wie oder mit welchen Bereichen des Codes ist ein Testfall verknüpft? Welche Bereiche vom Code werden ausgeführt, wenn man den Testfall durchführt? Und wie sind da die Änderungen, die in einem Release passiert sind? Insbesondere um Testern dann eine Hilfestellung zu bieten, wenn man als Tester so eine Anforderung zum Beispiel vorliegen hat, dann ist man vielleicht der Meinung, okay, ist ja offensichtlich, was ich testen soll, steht ja alles da, ist alles spezifiziert, aber am Ende sind dann doch mal Fehler irgendwo aufgetreten, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Warum? Vielleicht haben die Entwickler im Hintergrund ein Refactoring gemacht, um das neue Feature zu implementieren, oder eine Library wurde geupdatet oder so, und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Risiko. Das sind Änderungen, die im Code passiert sind, die man aber dann vielleicht nicht abtestet. Und deswegen ist es für uns dann auch wichtig, diese Beziehung von Testfall zu Code herzustellen. Und bevor du fragst, wir sind da leider immer noch dabei, diese Beziehung zu etablieren, haben da noch nicht die beste Lösung gefunden, aber das liegt bei uns auch sehr weit oben auf der To-Do-Liste, um halt dann wirklich direkt dem Tester die Möglichkeit zu geben, zu sehen, welche Testfälle sind denn direkt jetzt von den Änderungen betroffen. Ja. Genau, das sind diese fünf Ebenen, die wir für uns identifiziert haben. Wir haben jetzt hier auf dem German Testing Day auch noch viele coole Gespräche mit interessierten Leuten geführt, die dann auch eingebracht haben, zum Beispiel Security. Ja. Ist doch auch eine wichtige Ebene, die ihr damit einbringen solltet. Absolut. Oder eine gewisse Saisonalität. Zum Beispiel in der Versicherungsbranche hatten wir mit einem ein Gespräch, der uns auch erzählt hat, ja, ist insbesondere mit Kfz-Versicherung beschäftigt. Und da ist es halt so, dass Ende des Jahres dann natürlich die Versicherung neu abgeschlossen werden muss. Also da geht der Run der Nutzer auf die entsprechenden Formulare los. Deswegen spielt für eine Kfz-Versicherung vielleicht am Anfang des Jahres, im Januar, Februar, ein Risiko gar nicht so eine große Rolle. Aber je weiter das Jahr voranschreitet, desto höher wird das dann natürlich nach oben priorisiert. Und das ist ein sehr wertvoller Input, den wir bei uns dann auch in Zukunft berücksichtigen werden.
Ich glaube ja auch, diese Kategorisierung, das ist ja zum Teil vielleicht auch ein bisschen individuell pro Projekt, Branche, Unternehmen und so. Aber zum anderen natürlich auch schön weiterzudenken, ne? Weil wie kann man das wirklich multidimensional auch noch da einfassen? Ne? Jetzt hast du schon zweimal auch das Backlog angesprochen. Was sind denn noch so Punkte, wo du sagst, das ist auf jeden Fall so ein Entwicklungsschritt für dieses Konzept, den wir dann noch gehen wollen, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben?
Den wir jetzt noch nicht erwähnt haben?
Gibt es da noch irgendwie so einen Meilenstein, wo du sagst, hier ein Epic, das noch so?
Ja, also auf jeden Fall, diese Gewichtung ist uns sehr wichtig, die haben wir auch schon diskutiert. Ich würde auch sagen, dass wir das vielleicht dem Nutzer oder den Testmanagern noch mehr Möglichkeiten geben, vielleicht auch selber solche Ebenen zu etablieren, dass wir das Framework bereitstellen, wie das Ganze aggregiert wird, aber dass wir dann auch sagen können, okay, ihr wisst am besten, wo vielleicht eure Risiken platziert sind. Das können wir vielleicht jetzt als Toolgeber gar nicht mitdenken, aber dass man das dann eventuell selber mit integrieren kann, um dann natürlich noch aussagekräftigere Risikoscores zu bekommen.
Ja. Ja, also ist noch ein bisschen Potenzial auch da für die Zukunft, das noch besser zu
machen. Absolut,
ja.
Also ich denke, da kann man sich jahrelang mit beschäftigen.
Ja, sehr cool. Ja, super, ich fand es sehr spannend, weil das einmal auch einen anderen Blick auf risikobasiertes Testen gibt, einmal ein bisschen granularer und trotzdem auch konkret, sehr konkret anwendbar quasi für die eigene Risikomanagement-Geschichte, weil ich das häufig bei Kunden sehe, einfach, das ist einfach zu, das wird halt gemacht, weil es gemacht werden muss, aber es hat de facto keinen praktischen
das
Nutzen.
Ist voll
aber
schade,
das
ist schade, weil ja, es kann genau, so viel, ist so viel mehr Wert bieten.
Drinnen. Ja, genau. Ja. Ja, super. Ja, Richard, vielen lieben Dank, dass du hier warst und das Thema mal vorgestellt hast. Ja. Ich glaube, da kann man sich schön was rausziehen. Ja. Finde ich ganz klasse, auch mal einen Richard hier zu haben. Auch ein Highlight. Und ja, ich wünsche dir noch eine tolle Konferenz hier. Und eine schöne Zeit und bis bald.
Danke dir, Richie. Ich freue mich mal, wieder hier zu sein.
Ja, auf jeden Fall.
Tschüss. Tschüss.